Das Erste, worauf ich richtig mit dem Finger deuten will, sind ja, wie gesagt, es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass dieser Termin in dem Saal hier sich mit dem Thema Arbeitslosigkeit befasst. Deswegen will ich es nochmal grundsätzlich angehen. Anknüpfend an den Wahlkampf, es ist schon auffällig, dass die Politiker, die die Verantwortung für dieses Land tragen, die das Land repräsentieren, dass die sich nicht scheuen, die Arbeitslosigkeit in den schlimmsten Farben zu malen. 4 Millionen, inzwischen gibt es schon beim Stoiber die Neigung, man übertreibt die Zahl ein bisschen. Einer wie der Brüderle von der FDP sagt schon offizielle 4 Millionen und sagt, natürlich sind es tatsächlich sind es viel mehr. Die genieren sich nicht, den Umstand auszubreiten und groß zu malen. Und es ist aus einem Grund auffällig, auch vielleicht im ersten Augenblick ein bisschen zum Verwundern. Denn wenn man es genau nimmt, ist Arbeitslosigkeit ein vernichtendes Urteil über die Gesellschaft. Wenn es Arbeitslose gibt, ist es erstens ein Indiz einer absurden Lage. Und zweitens eine fundamentale Kritik, wie ich gerade schon gesagt habe. Und zwar nicht deswegen, weil die Leute keine Arbeit finden, sondern Indiz einer absurden Lage ist es, weil die Leute eine Arbeit brauchen, aber die Gesellschaft die Arbeit gar nicht braucht. Die Leute brauchen Arbeit, obwohl es die Arbeit gar nicht braucht. Eine absurde Lage, in der ausgerechnet Arbeit, immerhin der Aufwand, den die Menschen treiben müssen, damit die Natur ihren Bedürfnissen gerecht gemacht wird. Philosophisch hochtrabend ausgedrückt. Primitiv ausgedrückt, Arbeit, der Aufwand, den die Leute treiben müssen, damit es Wohnungen gibt und Brot gebacken wird und Wurst auf die Semmel kommt. Arbeit, ein notwendiger Aufwand zur Befriedigung von Bedürfnissen. Aber als notwendiger Aufwand doch immerzu, und jedem Individuum geht es ja auch so, immerzu eine Sache, bei der ist man zufrieden, wenn sie weniger wird. Als Individuum, als Mensch, der Natur mit seinen Bedürfnissen gegenübersteht, strengt man sich an, wenn es sein muss, und ist zufrieden, wenn die Arbeit rum ist. Und wenn Mittel und Wege gefunden werden können, die Arbeit zu verkürzen, also die Bedürfnisse in kürzerer Zeit mit weniger Aufwand zu befriedigen, dann ist es für jeden Einzelnen in seiner Logik gut und nicht schlecht. Dann ist es ein Zuwachs an Freizeit oder umgekehrt ein Zuwachs an materiellem Reichtum. Jetzt kommt raus, unsere Gesellschaft ist arm an Arbeit. Da meinst du schon, du spinnst. Arm an Arbeit, es ist ja dasselbe wie umgekehrt ausgedrückt, zu reich an den Produkten der Arbeit. Alles, was die Arbeit erledigen soll, ist schon erledigt. Und dann fehlt es an was? In Wahrheit an nichts. In unserer Gesellschaft fehlt es dann an Arbeit. Ja, man kann Politiker reden hören, es gibt zu wenig Arbeit im Land. Es gibt die Typen, die sagen, schafft Arbeit. Und die PDS hat einen Wahlkampfspot gemacht, lasst Arbeit das Land regieren. Eine Absurdität, dass ausgerechnet der Aufwand, den man treiben muss, von dem jeder zufrieden ist, wenn der Aufwand erledigt ist und alle Grund hätten, glücklich zu sein, wenn der notwendige Aufwand abnimmt. Das ist der Reichtum der Gesellschaft, wenn der abnimmt. Das wird in unserer Gesellschaft als Katastrophenlage, als Problemsituation besprochen. Und ausgerechnet der Aufwand kriegt den Charakter einer begehrten Mangelware. Die Mühsal, ausgerechnet nach Arbeit gibt es ein unheimlich wichtiges und dann auch noch häufig genug unbefriedigtes Bedürfnis. Nochmal daran zurückzuerinnern, nach Arbeit hat niemand ein Bedürfnis, nach den Früchten der Arbeit haben Menschen Bedürfnis. Deswegen wenden sie die Arbeit auf, damit die Früchte da sind. Aber nach Arbeit selber haben wir kein Bedürfnis. Unsere Gesellschaft kriegt es hin, dass sie Arbeit zu einem entscheidenden Bedürfnis macht, und zwar zu einem für viele nicht befriedigten. Worauf verweist das? Was zeigt das? Es zeigt erst einmal, dass es welche gibt, dass es Leute gibt, die Arbeit bräuchten und nicht haben. Zeigt, dass die Menschen in dem Land unfähig gemacht worden sind, den notwendigen Aufwand, Arbeitsaufwand zur Befriedigung ihrer eigenen Lebensbedürfnisse, den notwendigen Arbeitsaufwand zur Erarbeitung des eigenen Lebensunterhalts auch zu leisten. Es noch anders gesagt, Arbeit ist was, das macht man, wenn es nötig ist. Und man ist zufrieden, wenn sie erledigt ist. Habe ich schon 13 Mal gesagt jetzt. Nur, das Komische, dass man Arbeit bräuchte, aber das nicht machen kann, was man eigentlich machen muss und möchte, weil man es muss, das ist schon sehr absurd, das ist schon sehr eigentümlich. Ich müsste arbeiten, kann aber nicht. Wie gibt es denn das eigentlich, dass jemand arbeiten müsste, aber nicht kann? Wer arbeiten muss, kann doch auch, das ist doch primitiv. Wer abspülen muss, geht hin und macht's. Wer die Wohnung putzen muss, erledigt's. Arbeiten müssen und nicht arbeiten können, was ist denn da los? Also Arbeitslosigkeit verweist darauf, dass die Menschen unfähig gemacht worden sind, den für ihren eigenen Lebensunterhalt nötigen Arbeitsaufwand auch zu erledigen. Wie kommt es? Sie sind getrennt von den Arbeitsmitteln. Sie müssten arbeiten, die Arbeitsmittel stehen ihnen aber nicht zur Verfügung. Sie sind, marxistisch gesprochen, bloßes Arbeitsvermögen. Ja, bloße Möglichkeit der Arbeit sind die Leute. Und ob aus der Möglichkeit eine Wirklichkeit wird, das liegt an dem, der der Träger dieser Möglichkeit ist, überhaupt nicht. Er von sich aus kriegt es gar nicht hin, dass die Möglichkeit, die er ist, er könnte arbeiten und er müsste arbeiten. Aber von dem Können und Müssen gibt es keinen Übergang zum Tun. Sofern er nicht einen anderen findet, nämlich einen, der die Produktionsmittel hat, die ihm abgehen, der ihn an die Arbeitsmittel ranlässt. Bloß wenn er einen findet, der Arbeitsmittel besitzt und ihn an sie ranlässt, bloß dann kann er den für sich selber nötigen Arbeitsaufwand erledigen. Denn wenn ein Unternehmer einen Bewerber am Arbeitsmarkt nimmt und ihn dann arbeiten lässt, geschenkt wird ihm nichts. Seinen Lebensunterhalt erarbeiten muss er schon selber. Aber das reicht ja nicht. Er wird nicht an die Arbeitsmittel rangelassen, um seinen Lebensunterhalt zu erarbeiten. Und er wird nicht an sie rangelassen, sofern er nur seinen Lebensunterhalt erarbeiten würde. Er muss mehr erarbeiten als seinen Lebensunterhalt. Er muss über das, was er als Lohn kriegt, hinaus einen Gewinn erwirtschaften. Nur dann findet für ihn die für ihn notwendige Arbeit überhaupt statt. Mit den Worten des alten Marx gesprochen, in dieser Gesellschaft ist die Mehrarbeit nicht das, was man erledigt, wenn man schon genug gemacht hat und noch mehr machen will, sondern hier ist die Mehrarbeit, die Überarbeit, die Bedingung der Notwendigen. Wenn nicht mehr als das Notwendige rauskommt, dann findet auch das Notwendige nicht statt. ist vollkommen absurd. Millionen leiden Mangel, haben kein Einkommen, sind in Armut und sinken immer tiefer in Armut. Die würden ihren Lebensunterhalt jederzeit erarbeiten wollen. Aber vor diese Erlaubnis, den Lebensunterhalt erarbeiten zu dürfen, ist halt die Schranke des Geldes, des Gewinns gesetzt. Wenn die Arbeit nicht dazu taugt, dem Unternehmer einen Gewinn zu erwirtschaften, dann findet die notwendige Arbeit, die den Lebensunterhalt der Leute erarbeitet, einfach nicht statt. Und für diesen Gewinn werden einfach Millionen nicht gebraucht. Warum? Deswegen, weil die gesellschaftlich notwendige Arbeit, die übrigens in unserem Land definiert ist, von den Bedürfnissen, wie es dann heißt, der Wirtschaft, nicht des Konsumenten. Die gesellschaftlich notwendige Arbeit ist diejenige, die mit Gewinn abzuwickeln ist. Gesellschaftlich notwendige Arbeit ist diejenige, deren Produkt zu einem solchen Preis verkauft werden kann, dass damit Gewinn gemacht werden kann. Andere Arbeit, die vielleicht auch nötig wäre, mehr Kindergärten, kleinere Schulklassen, findet nicht statt, weil sie nicht mit Gewinn abzuwickeln ist. Weil sie nichts bringt, geldlich gesehen. Sondern bloß kleinere Schulklassen und mehr Kindergartenplätze bringt. Also, warum sind Millionen, das war jetzt die Frage an dem Gliederungspunkt, warum sind Millionen überflüssig für die gesellschaftlich notwendige Arbeit? Die, das war jetzt mal Fortsetzung, gesellschaftlich notwendige Arbeit, die definiert ist dadurch, was sich halt mit Gewinn produzieren lässt. Millionen sind deswegen überflüssig, weil die Arbeit, die Gewinne erwirtschaftet, schon so enorm produktiv ist. Also Arbeitslosigkeit ist erstens ein Indiz, das war mal Punkt 1, ist ein Indiz für bloßes Arbeit, der Mensch ist bloßes Arbeitsvermögen, getrennt von den Mitteln der Produktion, selber hilflos, er kann die ihm nötige Arbeit nicht verrichten. Zweitens, Arbeitslosigkeit ist Indiz, bei uns schon gleich, Indiz einer enorm gestiegenen Produktivität der Arbeit. Die Millionen werden nicht gebraucht, weil die gebraucht werden, so produktiv arbeiten, dass alles, was Unternehmer mit Gewinn verkaufen können, schon längst hergestellt wird. Und das ist die Tat der Unternehmer selber. Sie steigern laufend die Produktivität der Arbeit, die Sie einkaufen. Sie organisieren laufend neue Maschinerie, an der produktiver gearbeitet werden kann, an der also in weniger Zeit dasselbe Produkt oder in derselben Zeit mehr Produkt erzeugt werden kann. Sie machen dadurch, und das ist das Schönste, Sie machen dadurch für sich die Arbeit billiger. Sie sparen durch Produktivität der Arbeit an bezahlter Arbeit. Entweder dadurch, dass sie Leute entlassen und der verbliebene Rest genauso viel Produkte produziert oder mehr als gestern die größere Belegschaft. Ergebnis, die Arbeit, vielleicht nicht der einzelne Arbeiter, aber die Arbeit ist fürs Unternehmen billiger geworden. Sie haben eine kleinere Gesamtlohnsumme bei der Herstellung derselben Produktenmenge. Aber nicht nur das, womöglich verbilligen die Unternehmer neben dem, dass sie die Arbeiteranzahl, die Anzahl der Beschäftigten pro Betrieb absenken, womöglich verbilligen sie nebenher auch noch jeden Einzelnen, indem sie sagen, die neue Maschinerie verlangt von dir weniger Qualifikationen. Sie erspart dir manche Gefährdung, manche Vergiftung und alles kostet ein bisschen Geld und senkt die Lohnkosten. Also, Millionen werden nicht gebraucht. Deswegen, weil die Reichtumsquellen schon so ergiebig sind in dem Land, ergiebig gemacht worden von Unternehmern, die dadurch, dass sie die Produktivität der Arbeit steigern, ihre Kosten senken und damit pro Produkt ihren Gewinn vergrößern. Nächste Fassung der Absurdität der Lage, wenn es Arbeitslose gibt. Die erste war die Sache mit der unselbstständigen Arbeit. Menschen, die gar nicht arbeiten können, auch wenn sie wollen und müssen. Das zweite, die Absurdität. Arbeit wird überflüssig gemacht. Das ist nach der Seite des materiellen Reichtums hin. Überfluss. Das ist, wir können alles produzieren, was wir wollen. Und es ist nicht nur so, es gibt von allen Produkten genug, sondern die Reichtumsquellen, die Mittel der Produktion sind so außerordentlich ergiebig, dass die Gesellschaft weniger Arbeit braucht. In jeder anderen Gesellschaft ein Segen für alle. In unserer Gesellschaft ein Gewinn für die Unternehmer. Sie machen ihr Geschäft mit niedrigeren Lohnkosten. Auf der einen Seite, ihr Reichtum wächst. Und auf der anderen Seite wächst wegen des materiellen Reichtums und der Ergiebigkeit der Reichtumsquellen das Elend derer, die nicht gebraucht werden, also auch ihren Lebensunterhalt für sich nicht erarbeiten können und dürfen. Dann kommt die absurde Lage zustande, dass gerade weil die Gesellschaft die Arbeit der Millionen nicht mehr braucht, gerade deswegen brauchen sie umso verzweifelter Arbeit. Die Gesellschaft braucht sie gar nicht, aber sie brauchen sie. Jetzt komme ich zurück zu meinem Ausgangspunkt. Ein kleines bisschen erstaunlich könnte es einem schon vorkommen, dass die Politiker diese Schande ihres Gesellschaftssystems, das sie vertreten, dass sie diese Schande nicht verschweigen, kleinreden, so gut es geht, dass sie nicht versuchen, davon abzulenken, sondern dass sie mit Begeisterung die Öffentlichkeit und ihren jeweiligen Konkurrenten darauf hinlenken. Das Problem Arbeitslosigkeit, es ist die letzte anerkannte Fassung der sozialen Frage. Ja, da ist was im Argen, wenn es Arbeitslose gibt. Das geben Sie zu. Sonst gibt es keine soziale Frage mehr. Die Löhne sind hoch genug, die Versorgung geht schon viel zu weit. Aber ein Problem gibt es, die Arbeitslosen. Und die stellen Sie schwer ins Zentrum der politischen Argumentation. Und haben dabei keine Angst, dass Ihnen die jetzt von mir vorgetragenen Argumente über das System, das Arbeitslose hat und produziert, dass Ihnen diese Argumente, na sagen wir, auf die Füße fallen können. Also dass Ihnen die Öffentlichkeit, die Sie mit dem Thema Arbeitslosigkeit behelligen, dass Ihnen die solche Auskünfte zurückgeben könnte, wie ich sie jetzt gerade gegeben habe. Dass dann auch mal in den Zeitungen steht, was für ein absurdes System haben wir. Was für ein Scheißladen ist es, in dem Reichtum und Überfluss zu Not und Elend führt. Überhaupt nicht. Sie benutzen das Thema, sie wälzen es, sie schreiben es groß, sie übertreiben glatt die Zahl der Arbeitslosen. Und keiner fürchtet, dass die Kritik nach hinten losgehen könnte. Warum? Weil dieses Thema Arbeitslosigkeit so eine Art Scharnier ist. Oder sowas wie eine Drehtür. Was reinkommt als mitleidige Sorge um die Not der Arbeitslosen, geht raus als Sorge um die Gewinne und um die Gesundheit der Wirtschaft. Was reingeht als man hat Verständnis für die Probleme, die Arbeitslose haben, endet mit der Kritik der Probleme, die Arbeitslose dem Staat und dem Staatshaushalt machen. Was losgeht mit der Selbstkritik der Regierung, dass sie dem Volk nicht genug Erwerbsgelegenheiten zu schaffen vermag, endet mit einer Kritik der Arbeitslosen, dass sie nichts taugen. Wie kommt es zu diesem Scharnier, wie kommt es zu dieser Drehtür? Geht immer als etwas anders rein als raus. Wie geht es? Wie macht man das? Woher kommt diese schlafwandlerische Sicherheit, dass wenn man dieses Kritikthema, das doch eine fundamentale Abrechnung mit dem System eigentlich einschließt, dass niemand fürchtet, es könnte dazu kommen, sondern dass jeder weiß, dass es am Schluss eine Hetze gegen die Arbeitslosen wird. Wie geht das? Das liegt auch schon mit in dem Wort Arbeitslosigkeit selber, liegt schon halb die Drehtür, halb die Umdeutung des Problems. Der Ausgangspunkt ist, das sind Menschen, die darauf angewiesen wären, bei einem Unternehmer zu arbeiten, nicht beschäftigt und also und deswegen sind sie ohne Einkommen. Ihr wahres und einfaches Problem ist, sie haben kein Geld. Schon das Problem zu fassen, sie haben keine Arbeit, ist schon die leichte Verschiebung. Natürlich haben sie keine Arbeit. Es ist schon die leichte Verschiebung in quasi, wie würde denn die Lösung des Problems ausschauen? Wenn man sagt, das Problem ist nicht die Armut, die der Kapitalismus hervorbringt, sondern das Problem ist die Erwerbslosigkeit, also die Arbeitslosigkeit, sind schon lauter Fortdefinitionen der Problemlage, die immer in Richtung, wie werden das zu lösen, gehen. Oder anders, was darf man nicht machen, wenn man das Thema Arbeitslosigkeit politisch, also so wie es der Staat angehen will? Man darf nicht fragen, warum gibt es das und wo kommt es her? Das war meine Tour vorhin. Und wenn ich den Weg beschreite, dann lande ich bei einer totalen Kritik. Ich muss anders machen. Ich muss die Frage ein bisschen modifizieren. Ich muss gleich sagen, Ihr Problem ist, dass Sie keine Arbeit haben. Und dann sagen, warum haben Sie denn keine? Und jetzt denkt man einfach, Zug um Zug, all die Sachen, die ich vorhin erzählt habe, als Kritik, die denkt man jetzt als die Bedingungen, die erfüllt sein müssten, damit sie arbeiten könnten. Ja, das ist das moderne, aber auch das ewige konstruktive Denken, praktisch Denken ist der Aufruf. Nicht fragen, wo es herkommt, sondern fragen, wie man damit fertig wird. Wer fragt, wo es herkommt, der lehnt am Schluss das ganze System ab. In dem Menschen bloß leben können, wenn sie einen Unternehmer finden, der sie brauchen kann. Praktisch denken heißt, was fehlt denn eigentlich, dass die wieder Arbeit finden? Und dann kommt man gleich ins richtige Fahrwasser. Was fehlt, dass die wieder Arbeit finden, ist ein Unternehmer, der sie brauchen könnte. Warum gibt es denn keinen Unternehmer, der sie brauchen kann? Jetzt erinnert man sich an die wirkliche Rechnung des kapitalistischen Unternehmers und sagt, ja, Gewinn muss er machen, Gewinn will er machen. Warum sind die arbeitslos? Weil mit ihnen kein Gewinn zu machen ist. Was ist also ihr Problem? Die Kerle sind nicht ergiebig genug. Wie kann man ihnen helfen? Man muss sie für den Unternehmer ergiebiger machen. Das ist wirklich irre. Dass der Lohnarbeiter davon lebt, dass er mit seiner Arbeit jemand anders reich macht, das sagen sonst nur Kommunisten. Und die sagen das, weil sie dagegen sind. Weil sie Protest einlegen wollen mit der Auskunft. Weil sie sagen wollen, mit der Auskunft habe ich das ganze Übel dieser Gesellschaft. Jetzt kommen Schröder, Hartz und Co. und sagen, ja, wenn Menschen nun mal davon leben, dass sie andere reich machen, ja, dann ist es ja kein Wunder, dass die nicht leben können, wenn es ihnen nicht gelingt, die anderen reich zu machen. Dann ist es der Fehler, entweder der Sozialversicherung oder von denen, dass sie nicht in der Lage sind, einen Unternehmer zu bereichern. Und dann ist ja klar, dass keine Arbeit für sie Kunden werden kann. Wie kann man denen helfen? Jetzt ist es wirklich hochoffiziell. Dadurch, dass man dafür sorgt, dass Kapitalisten mehr von ihnen haben. Wir wissen schon, wir, die Redaktion, ich, Kommunisten wissen schon, warum sie sich an der Lösung des Problems Arbeitslosigkeit nicht beteiligen. Warum Sie diesem drängendsten Problem der Gegenwart keine Beiträge, warum Sie da keine konstruktiven Beiträge abliefern? Weil es ist ja nicht einmal böser Wille, es ist ja objektiv. Anders als durch die Verschärfung der Ausbeutung kann man den Arbeitslosen gar nicht helfen. Es stimmt ja wirklich. Deren Problem ist, dass sie sich für Kapitalisten nicht lohnen. Die Lösung kann ja bloß sein, die müssen sich mehr lohnen. Das heißt, die müssen mehr arbeiten und weniger kriegen. Sie müssen billiger werden, sie müssen flexibler werden, sie müssen leichter handhabbar sein, weniger Rechte haben. Das hilft ihnen. Sonst kann ihnen sowieso nichts helfen.
Dann hat sich das gemacht. Dann sich die Frage praktisch stellt, ob man immer drauf halt auch dann der Grund der Beschäftigung an dem liegt oder jetzt hier im Negativen der Grund der Nichtbeschäftigung. Ich habe das immer gesagt, da ist eine kleine logische Verdrängung. Weil jetzt nämlich plötzlich der Lohn und die Leute für was zuständig werden, wofür sie doch gar nicht zuständig sind. Also in der Verdopplung, sie rentieren sich nicht, weil sie sich nicht rentieren. Nicht zugleich der Schuldzuweisung, die sagt, es ist die Beschaffenheit der Arbeitskraft, es ist die Beschaffenheit des Lohns, der die Schranke und das Hindernis der Beschäftigung sind. Vorhin hat er noch selber gesagt, also das kommt in Buchdruck auch vorbei, dieses Phänomen Arbeitslosigkeit. Es ist doch die Kalkulation der Unternehmer, die probieren mal Kartei auszudrücken. Und man mal Stagnation zu verstehen, ist mir alles wurscht. Aber diese andere Kalkulation mit den Kosten anstellen, dadurch die Produktivität der Arbeit ist immens gesteigert, dadurch bewirkt, dass für Söhne oder das offener Vermehrungsgrund wesentlich weniger Leute gebraucht werden. Aber dann gibt es so an dieser zwar die Kostenkalkulation und vorne schon, dass die Leute nicht flexibel genug sind, Fahrprozent für die Sozialstaatskosten oder dass man heute so viel immer noch dagegen was passiert
gerade? Ich habe nicht verstanden, was Sie verstanden haben.
Der Angriff auf den Lohn, anders kann man den Lohn doch gar nicht sehen. Da ist doch eine Lüge drin, so konsequent praktisch.
Also ich verstehe den Einwand schon. Der Standpunkt. Arbeitslose, also mit allem, was bisher gesagt worden ist, dann den Standpunkt erreicht. Arbeitslose kranken daran, dass sie sich nicht rentieren. Deswegen gibt es es. Sie müssten sich rentieren, dann kämen sie weg. Der Standpunkt, der, wenn er nicht bloß quasi, das war dein Argument mit der Tautologie, wenn er nicht bloß eine Feststellung sein will, ja, dass sie sich nicht rentieren, ist ungefähr dasselbe, wie dass sie arbeitslos sind. Würden sie sich rentieren, wären sie ja beschäftigt. Also soll es nicht bloß das sein, naja, das ist wie ein anderes Wort für arbeitslos, nicht rentabel. Wenn es mehr sein soll, wenn es der Übergang wird, also ist es der praktische Hebel, um die Arbeitslosigkeit zu beseitigen, dann steckt in dem Schritt noch ein zusätzlicher Gedanke drin oder noch ein zusätzlicher Inhalt, ein Inhalt, den ich vorher nicht gesagt habe. Nämlich, man macht den Lohn verantwortlich für die Rentabilität der Arbeit. Man sagt, und dass ihr nicht rentabel seid, kommt davon, dass der Lohn zu hoch ist. Das ist ungefähr das Gegenteil dessen, was ich vorhin gesagt habe, wie ich darüber geredet habe, dass die Leute überflüssig sind deswegen, weil die Arbeit so ergiebig gemacht worden ist fürs Unternehmen. Also der Lohn so niedrig gemacht worden ist fürs Unternehmen. Jetzt haben wir die schöne Dialektik. Weil die Unternehmer den Lohn für sich immer mehr senken, ist gleich Arbeitslose produzieren. Wird es jetzt dahingehend, dreht sich jetzt so rum, dass die Existenz der Arbeitslosen dann zum Beweis wird, dass der Lohn zu hoch ist. Jede Anstrengung der Unternehmer, den Lohn für sich zu senken, soll heißen, von weniger Leuten die anfallende Arbeit erledigen zu lassen und da welche rauszuschmeißen, Arbeitslose zu produzieren, dadurch die eigenen Lohnkosten zu drücken. Jede Anstrengung in der Richtung produziert auf der anderen Seite Arbeitslose, die, wenn man sagt, dass du nicht beschäftigt bist, kommt davon, dass du dich nicht lohnst für einen Unternehmer und das zeigt ja wohl, dass du zu teuer bist. Da kommt jetzt ein wunderbarer Kreisel raus, nämlich je mehr die Unternehmer sich anstrengen, die Lohnkosten bei sich zu senken, desto mehr produzieren sie in den Arbeitslosen lauter Beweise, dass der Lohn zu hoch ist. Also je weniger Lohn sie noch zahlen für ihre Produktion, desto mehr wächst außerhalb ihrer Fabriken das Heer der Arbeitslosen. Und immer unter der Prämisse, man sagt, ihr müsst Eigenschaften entwickeln oder an euch müssen Eigenschaften hergestellt werden, dass ihr für Unternehmen lohnen sollt. Unter der Prämisse sind alle Arbeitslosen automatisch mit dem Lohn, den sie kriegen müssten oder würden oder wollten, zu teuer. Denn dass sie arbeitslos sind, beweist ja, dass zu dem Lohn kein Unternehmer sie will. Ob zu einem anderen Lohn überhaupt wer sich findet, ist eine Frage, die ist dann schon wurscht. Es stimmt ja auch gar nicht, dass zu einem anderen Lohn dann Wunder wie eingestellt wird. Das ist die Gemeinheit und der Idealismus dieses Rezepts. Auf die beiden Seiten hat die Molly abgezielt. Ja? Die Gemeinheit, die Leute werden entlassen, weil der Unternehmer seinen Lohnkostenblock verkleinert, also Arbeit für sich verbilligt. Und da sind sie entlassen, da sind sie der Beweis, dass Arbeit zu teuer ist. Das ist die Gemeinheit. Die mit ihrem Lohn gar nicht der Grund von Beschäftigung und Nichtbeschäftigung sind, die sollen, werden dann doch dessen bezichtigt, dass sie der Grund ihrer Nichtbeschäftigung sind. Und die zweite Ecke, dann manipuliert man am Lohn, und das ist die Seite Idealismus, und setzt drauf, wenn sie billiger sind, dann werden die Unternehmer doch zugreifen. Da ist aber auch noch die Kalkulation der Unternehmer dazwischen. Haben sie überhaupt ein Expansionsbedürfnis in ihrem Betrieb gerade? Ist das Expansionsbedürfnis wirklich durch billige Arbeit oder durch Maschinerie besser befriedigt? Also die Molly hat an den Punkt erinnert, dass mein Satz war, und es stimmt ja, man kann denen tatsächlich nicht anders helfen, als durch die Verschärfung ihrer Ausbeutung. Ja, da hat sie eingehakt und gesagt, na also so geht es ja wirklich nicht. Und jetzt muss man sagen, der Standpunkt ist, man kann denen bloß helfen durch die Verschärfung ihrer Ausbeutung, weil man sie zum Hindernis ihrer Beschäftigung erklärt hat. Also dann auch sie mit ihren Eigenschaften zum Grund von Beschäftigung erklärt hat, was nicht richtig ist. Zweitens, deswegen dann, man kann ihnen nur durch die Verschärfung der Ausbeutung helfen, Seite der Gemeinheit und die Seite des Idealismus. Ja, ob das denen hilft, ist noch eine ganz andere Frage. Also hilft, was heißt schon hilft jetzt? Kommen wir dann ja dazu. Erstmal soll das heißen, ob ihnen das Arbeit verschafft. Sehr die Frage. Ist ja auch klar, was dann rausläuft drauf, das ist praktisch jetzt schon angesprochen. Die eine Seite war jetzt der Idealismus, ob ihnen damit geholfen ist. Also im Sinn von, ob damit überhaupt Arbeit, mehr Arbeit organisiert werden kann. Die zweite Hälfte ist aber der Zynismus, ob ihnen damit geholfen ist. Denn jetzt ist ja der Standpunkt, also die Arbeitslosen sind arm dran, die brauchen Arbeit. Warum? Sie haben kein Einkommen. Wie verschafft man ihnen Arbeit? Indem man all das durchstreicht, warum sie überhaupt Arbeit brauchen. Oder zusammenstreicht, warum sie überhaupt Arbeit brauchen. Besser verkaufen lassen Sie sich, ist der Standpunkt, wenn an Ihnen selber mehr Renditeversprechen fürs Unternehmen existiert. Und wodurch kann das herbeigeführt werden? Dass Sie weniger Lohn kriegen. Bloß wegen Lohn brauchen Sie Arbeit. Aber damit Sie eine kriegen, muss der Lohn zusammengestrichen werden, inzwischen bis zum Niveau des Arbeitslosengelds. Bis dorthin und drunter muss man heute Arbeit annehmen. Darum ist die Frage, ob einem Arbeitslosen damit geholfen ist, noch in einem anderen Sinn zu behandeln. Ja, deswegen hat er keine Arbeit gebraucht, dass er für sein Arbeitslosengeld auch noch arbeiten muss. Da merkt man dann, dass die Erhebung des Problems dieser Erwerbslosen zum nationalen Hauptthema, dass die Anerkennung, die sie erfahren als, ja, das ist ein gesellschaftliches Problem, das schließt auch ein, die Umdeutung des Problems. Ihre Not mag der Ausgangspunkt sein, auf die wird angespielt, an die wird mal erinnert. Ja? Hinter den Arbeitslosenstatistiken stecken lauter Einzelschicksale, heißt es dann, an die man denken darf. Ihre Not wird als gesellschaftliches Problem anerkannt, aber dann ist auch das gesellschaftliche Problem das eigentliche, was zu beheben ist. Und das gesellschaftliche Problem heißt dann, im Land findet nicht genug kapitalistisches Geschäft dafür statt, dass der Staat alle Potenzen, die es bei ihm gibt, auch ausnutzt. Das gesellschaftliche Problem heißt dann, bei uns im Land sind Millionen arbeitslos und da wird schnell vergessen, uns denen geht es nicht gut. Denn die Argumentation geht weiter und das kostet den Bundeshaushalt 19 Milliarden im Jahr. Da merkt man, mit einer Arbeit, wo der Arbeitslose die ganze Woche werkeln muss, damit er dann sein Arbeitslosengeld verdient, mit einer solchen Arbeit ist ihm nicht geholfen. Aber dem Bundeshaushalt schon. Vielleicht sogar dem Wachstum im Land. Er stellt sich mit Arbeit nicht besser, als er sich ohne Arbeit gestellt hat. Aber die Nation stellt sich besser. Er kassiert kein Arbeitslosengeld mehr, zahlt viel mehr ein in die Kassensysteme. Er zahlt Steuern. Und wenn sich seine Arbeit lohnt, dann bereichert er einen Unternehmer und fördert das Wachstum. Jetzt kein Wunder, das ist jetzt ein Fortschritt, der nächste Gedanke, kein Wunder, dass eine Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die an den Arbeitslosen ja, die Arbeitslosen für die Nichtbeschäftigung verantwortlich macht, für die Nichtbenutzung verantwortlich macht und die an ihnen die Ursachen ihrer Nichtbenutzung bekämpfen will. Dass für eine solche Bekämpfung der Arbeitslosigkeit der Staat heraus. Eine vermeintliche Ursache ihrer Nichtbeschäftigung zu bekämpfen. Dafür die Gewalt des Staates einzusetzen. Und die braucht es auch. Denn für dieses Programm kann man und will man sich nicht mehr verlassen auf das automatische Interesse von Arbeit zusammenstreicht, wegen dem der Arbeitslose überhaupt Arbeit will. Der kann sich auf den berühmten kapitalistischen stummen Zwang der Verhältnisse nicht mehr verlassen. Der stumme Zwang der Verhältnisse, so eine gestanzte Formel, der ist, die Leute brauchen das Geld, sie haben Geldnot, also suchen sie schon aus Eigeninteresse wieder eine Arbeit, die ihnen Einkommen verschafft und damit die Teilhabe an dem üblichen Normalleben, das halt in diesem Land so im Angebot ist für normalen Menschen. Aber den Lohn zusammenstreicht, damit Arbeit klappt, da kann man sich auf die Freiwilligkeit des Arbeitssuchenden nicht mehr verlassen. Oder anders gesagt, da entpuppt sich an dieser Stelle das, was kapitalistische Arbeit insgesamt ist, aber hier ganz offen und unübersehbar als eine moderne Form der Zwangsarbeit. Der Staat benutzt seine Gewalt, um die Arbeitslosen zu einer Arbeit zu zwingen, die ihnen in ihrer Rechnung nicht mehr lohnend erscheint. Die Maßnahmen, die Mittel und Wege, komme ich dann gleich darauf zu sprechen. Aber erstmal an der Stelle noch einen interessanten Unterschied zwischen den Klassen. Ich weiß nicht, ob ich das womöglich in dem Jahr schon mal erzählt habe. Jedem Unternehmer ist es unbenommen, das Unternehmen zu unterlassen, wenn er zu dem Schluss kommt, es lohnt sich nicht. Da ist das Eigentum heilig und die Unternehmerfreiheit steht vor jedem, steht davor, dass der Staat von Unternehmern das Unternehmen fordern könnte. Wenn Unternehmer sagen, das lohnt sich nicht, da behalte ich mein Geld lieber oder trage es ins Ausland oder trage es auf die Bank, anstatt es zu investieren, dann kommt unser Gemeinwesen viel schneller zu einer Selbstkritik. Ja, was haben wir falsch gemacht, dass den Unternehmen das Investieren nicht schmeckt? Als dass es zu einem Vorwurf an die Unternehmer gereichen würde. Nein, die Freiheit zu unternehmen und zu unterlassen ist deren selbstverständliches Recht. Auf der Seite der lohnarbeitenden Klasse sieht das anders aus. Wer eine Arbeit, genau nach der Logik des Unternehmers, wer eine Arbeit nicht will, die sich für ihn nicht lohnt, und lieber die Versicherung weiter in Anspruch nimmt, in die er selber reingezahlt hat, der ist ein Schmarotzer, ein Drückeberger, einer, der auf Kosten der Solidargemeinschaft lebt. Dem ist die Freiheit auch nicht zu unternehmen. Das, was für ihn halt zu unternehmen ist, Lohnarbeit verrichten. Für den gibt es die Freiheit nicht. Es gibt sie, wenn er sagt, er will auch kein Geld mehr von der Sozialkasse, er will austreten. Das kann er haben, aber sonst nichts. Also die neuen Maßnahmen, die die Hartz-Kommission jetzt ins Auge fasst, folgen zwei, auf den ersten Blick zwei großen Prinzipien. Das eine habe ich gerade gesagt. Die Tätigkeit oder die Einsicht oder das, was die Hartz-Kommission erkannt haben will, ist, so geht es nicht weiter. So nämlich, dass die Arbeitslosenversicherung die Arbeitslosen befristet über Wasser hält, ihnen einen Ersatzlohn bezahlt und ihnen damit eine Zeit verschafft, in der sie sich wieder eine neue Arbeitsstelle suchen können. Wobei das bisher ja schon mit viel Schikane und mit viel Pression geregelt war, wer es nicht in der rechten Zeit schafft, sinkt ab, kriegt kein Arbeitslosengeld mehr, nur noch Arbeitslosenhilfe. Wer es nicht in der rechten Zeit schafft, eine attraktive Stelle zu finden, für den wird immer schlechtere Arbeit immer zumutbarer und er muss sie annehmen. Alles das gab es ja bisher schon. Die Hartz-Kommission kommt zu dem, also sagt, ja, ja, damit sind sie ja nicht weniger geworden, die Arbeitslosen. Wieder der Mollier-Argument von vorhin. Als ob es an den Arbeitslosen läge, dass sie mehr oder weniger werden. Als ob es nicht im Augenblick zum Beispiel ganz deutlich der Konjunkturverlauf ist. Jede Woche entlässt ein Großkonzern 1000 Leute. Ja, das summiert sich und dann sind es auf einmal wieder 4 Millionen. Aber wenn sie dann arbeitslos sind, die 4 Millionen, dann wird ihnen der Vorwurf gemacht, ihr seid arbeitslos, bei euch stimmt was nicht, wenn ihr nichts mehr findet. So, und da sagt man also jetzt, das geht nicht so weiter, dass man denen die Zeit lässt, sich was zu suchen. Und dass man überhaupt sich darauf verlässt, dass die es machen, dass die sich was suchen. Erstens, das muss der Staat selber in die Hand nehmen, und zwar mit allen Zwangsinstrumenten, die er hat. Und zweitens, darauf zu setzen, dass eine Vermittlung, ja, wie es dann heißt, Arbeitsvermittlung, dass eine Vermittlung zwischen einer gegebenen Nachfrage der Wirtschaft nach Arbeit und dem Arbeitslosen her von eben einem Arbeitsberater organisiert wird, dass zwei feststehende Größen vermittelt werden. Ja, was man noch kurz, wir haben im Juni dieses Jahres oder im Mai dieses Jahres davon geredet, da war gerade die Krise der Bundesanstalt für Arbeit und der Skandal um den Jagoda und um die gefälschten Vermittlungsstatistiken. Da hat man noch gesagt, man will effektiver vermitteln, schneller vermitteln. Aber da war immer noch der Gedanke, vermitteln zwischen zwei gegebenen Polen. Zwischen einer Nachfrage, die die Unternehmer halt so ausüben, und auf der anderen Seite der Zahl und den Qualifikationen und Eigenschaften der Arbeitssuchenden. Das Zweite, was jetzt besonders ist an dem neuen Ding, ist, die Hartz-Kommission geht nicht mehr davon aus, man vermittelt zwischen zwei gegebenen Größen, sondern man muss die Arbeitslosen so zu einem Angebot an Unternehmer herrichten, dass die gewissermaßen zugreifen müssen. Also jetzt wirklich der Idealismus ernst genommen, durch Verbilligung der Arbeiter, also des Angebots an Arbeitskräften, durch Verbilligung des Angebots eine Zunahme an Beschäftigung schaffen. Durch die Verbilligung von denen wirklich mehr Beschäftigung erzeugen. Ob das gelingt oder nicht, ist eine ganz andere Frage, es ist völlig klar. Die Beschäftigung selber tätigen immer nur die Unternehmer. Auf der Seite des Arbeitsamts, da gibt es immer nur die Fähigkeit, die immer billiger anzubieten, lauter Sonderangebote an Unternehmer zu machen und dann zu schauen, ob nicht doch der eine oder andere den einen oder anderen zusätzlich einstellen mag. Aber das Ziel der Hartz-Kommission ist auf jeden Fall nicht konservativ zwischen Angebot und Nachfrage zu vermitteln, sondern durch die Ausgestaltung des Angebots Nachfrage zu stimulieren. Wie macht man das? Im ersten Schritt gestaltet man das, was es bisher schon gab, zu einem effektiveren, wirkungsvolleren Zwangssystem aus. Was es bisher schon gab, ist, wenn jemand arbeitslos wird, meldet er sich beim Arbeitsamt und dann wird ihm eine Stelle angeboten, wenn man eine hat. Und wenn er in einem halben Jahr oder in einem Jahr nichts findet, dann muss er sich billiger anbieten und kriegt das Arbeitslosengeld gekürzt oder gestrichen, auch strafweise und so zu. Jetzt, man richtet Jobcenter ein. Die erste Eigenschaft des Jobcenters ist, dass er gleichermaßen für arbeitslos gewordene Mitglieder der Arbeitslosenversicherung und für arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger zuständig ist. Also der rechtliche Unterschied, da ist einer, der hat in seine Versicherung reingezahlt und wenn der Versicherungsfall eintritt, hat er auch ein Recht darauf, dass die Versicherung eintritt. Wenn der Versicherungsfall eintritt, dann muss die Versicherung eintreten für den Fall. wie sich's gehört bei einer Versicherung. Dieser alte Rechtsstandpunkt wird eigentlich ad acta gelegt, wird hintangesetzt gegenüber alle die, die erwerbsfähig wären und keine Stelle haben, stehen dem Arbeitsamt zur Behandlung zur Verfügung. Und der Rechtsunterschied zwischen dem Sozialhilfeempfänger und dem quasi ehrbaren Arbeitslosen, der Rechtsunterschied wird eingeebnet. Dafür kriegt er zweitens eine Neudefinition der Zumutbarkeit. Das ist so ähnlich wie das, was ich im Juni ja schon erzählt habe über dieses, wir machen ein Bewerberprofil von jedem und es ist nicht mehr der Mensch, der sich eine Stelle sucht, sondern es ist der Arbeitsamtsvermittler, der ihm gleich sagt, wofür er überhaupt bloß in Frage kommt. Und da wird er taxiert und dann wird er eingeschätzt und dann muss er hin. Und dann kriegt er drittens die Umkehr der Beweislast, wenn das Bewerbungsgespräch nicht geklappt hat. Soll heißen, er ist verpflichtet, sich um eine Stelle, die ihm zugewiesen wird, bedingungslos zu bemühen. Und er muss beweisen, dass wenn er nicht genommen worden ist, dass es nicht an ihm und seinem schwachen Bewerben liegt, sondern dass der Unternehmer wirklich ihn nicht brauchen konnte. Er muss beweisen, dass er es nicht war, an dem das gescheitert ist. Sonst Strafsystem. Entzug des Arbeitslosengelds. Für diejenigen, die in einem halben Jahr auf diese Weise nicht untergebracht sind, kommt jetzt der wirklich große neue Clou. Der Staat organisiert nicht mehr eine Arbeitslosenversicherung, in der die Arbeitslosen sich dann um neue Stellen bemühen, sondern er bewirtschaftet das Arbeitslosenheer einfach selber. Der große Clou ist die Personalserviceagentur. Das ist wirklich eine echte Neuigkeit. Es ist, jeder, der arbeitslos ist und beim Arbeitsamt gemeldet ist, fällt automatisch, sofern das Arbeitsamt ihn dafür würdig findet, also nicht würdig sind die Kranken und so weiter, die fallen überhaupt aus der Arbeitslosigkeit raus, weil sie ja nicht erwerbsfähig sind. Wenn das Arbeitsamt ihn für würdig findet, gerät er automatisch in eine vom Arbeitsamt selber organisierte Zeitarbeitsfirma. Er ist verfügbar und kann für Tage, Wochen oder auch für länger vom Arbeitsamt an Unternehmer verschickt werden. Schauen, warum, was der Harz. Der Harz lobt seine eigenen Leistungen und sagt immer, der Charme meines Konzepts liegt darin und darin. Der Charme der Personalserviceagentur in erster Instanz liegt darin, dass sie unmittelbar Zwang ausübt. Da heißt es, während es für das Arbeitsamt heute ausgesprochen schwierig ist, Arbeitslose zur Annahme bestimmter Jobs zu zwingen. Immerhin, wir reden davon, dass Menschen Arbeit annehmen müssen, die sie nicht wollen, weil sie sich für sie nicht rentiert. Da klagt er Harz. Sagt er, bisher ist es für das Arbeitsamt schwer, Arbeitslose zur Annahme von Jobs zu zwingen. Während es für das Arbeitsamt schwer ist, kann die Serviceagentur so etwas künftig einfach durchsetzen. Denn anders als das Amt ist die Agentur ein echter Arbeitgeber. Und kann genauso wie ein Unternehmen die bewährten Sanktionsprinzipien des Arbeitsrechts nutzen. Wer nicht arbeiten will, fällt auf und bekommt dann eine erheblich geringere Unterstützung. Also, der sagt, wir ernennen einfach das Arbeitsamt, die sind ja eh quasi auf unserer Lohnrolle, die Arbeitslosen, die sind ja sowieso unsere Kostgänger. Da ernennen wir sie einfach alle zu Angestellten des Arbeitsamts. Das Arbeitsamt ist der Arbeitgeber, dann ernennen wir sie zu Angestellten des Arbeitsamts. Dann können wir sie rumkommandieren, wie ein Arbeitgeber seine Arbeitskräfte rumkommandieren kann. Gut, die müssen. Aber wie macht man das, dass die Unternehmer auch wollen? Man befreit das Unternehmen von schlechterdings allem, was möglicherweise als Auflage mit der Beschäftigung verbunden ist. Und deswegen als Beschäftigungshindernis gelten könnte. Wie gesagt, wir haben es vorhin schon mal der Mollier-Argument ist eigentlich in der weiteren Ausführung ein Hinweis darauf, die Kategorie Beschäftigungshindernis gibt es überhaupt nicht. Das ist eine Erfindung. Das ist hier auch schon mal Thema gewesen. Beschäftigungshindernisse sind eine ideologische Konstruktion. Denn wenn ein Unternehmer einen Gewinn mit einer Arbeit macht, dann stellt er die Leute auch ein und zahlt den Lohn, der verlangt ist. Dann gibt es kein Hindernis. Und wenn ein Unternehmer keine Arbeit hat, weil sie sich nicht rentiert, dann stellt er keinen ein. Aber auch nicht deswegen, weil die Geld kosten, sondern deswegen, weil er mit denen keinen Gewinn macht. Die Kategorie Beschäftigungshindernis ist aber das, an was hier jetzt weitergedacht wird. Wie kann man Leute in Arbeit bringen? Sie Unternehmern also in einer Weise schmackhaft machen, dass die zugreifen müssen. Nun, dafür räumt man alles aus, was der Arbeiter vom Unternehmer je gekriegt hat oder gewollt hat. Und was jetzt den schlechten Ruf Beschäftigungshindernis gekriegt hat. Also die Personalserviceagentur verleiht Leute an Industrieunternehmen oder an Handelsunternehmen, halt an Arbeitgeber. Und der Preis, den machen sie mit dem Arbeitgeber aus. Der kann null betragen. Kostenlos. Der kann eine Anerkennungssumme sein. Der kann eben mit dem Arbeitsamt frei ausgehandelt werden, so nach dem Muster, wie viel zahlst du oder wie viel darf er denn kosten, dass du ihn noch nimmst. Jetzt kommt wieder der Harz und sagt, der Charme meines Vorschlags besteht darin, dass das Geld, was der Unternehmer für die Arbeit bezahlt und das Geld, was der PSA-Angestellte kriegt, ja sowieso getrennte Summen sind. Den Lohn oder das Geld, was der PSA-Angestellte kriegt, bezahlt das Arbeitsamt. Den Lohn, den der Unternehmer bezahlt, der muss damit gar nichts zu tun haben. Das Arbeitsamt bezahlt den bei ihm quasi untergebrachten Arbeitslosen. Erstens das Arbeitslosengeld und zweitens, wenn sie arbeiten gehen, etwas mehr. Und darum ist jetzt gerade gefeilscht worden in dem letzten Vierteljahr. Soll es ein Tariflohn sein oder keiner? Jetzt haben sie beschlossen, sie machen extra PSA-Tarife. Die sind weit unter den normalen, aber die sind dann auch Tarife. Und da werden dann die untersten Stufen bezahlt. Woraus wird jetzt eigentlich das Sonderangebot an den Unternehmer finanziert? Wie geht es, den Lohn, den der Unternehmer zahlt, zu trennen von dem Lohn, den der Arbeitslose in der Zeitarbeitsfirma des Arbeitsamts angestellte Arbeitslose kriegt? Wie geht es? Die Finanzmasse, die da verwendet wird, ist das Vermögen der Arbeitslosenversicherung. Also mit eingesammeltem Lohn, mit dem Lohn der Klasse, der in der Form eine Rücklage für die Notzeiten angesammelt wird oder eingezahlt und dann wieder verwendet wird. Aus diesem Lohn wird den Unternehmern ein Sonderangebot an Arbeitskräften hinorganisiert. Ihr braucht den Lohn, den der kriegt, nicht zahlen, sondern irgendwas anderes, irgendwas Unterhalt. Und der Lohn, den der kriegt, er ist eh elend niedrig, wird aus der Arbeitslosenkasse bezahlt. Zweitens, was könnten noch Beschäftigungshindernisse sein, die man dem Unternehmer abnehmen kann, damit er zugreifen mag? Außer dem Lohn, der also in Form des bezahlten Lohns aufs Konto des Arbeitnehmers gebucht wird und dem er ihn unmöglich zumuten kann, gibt es noch die Lohnnebenkosten. Dieser Teil des Lohns, der schon das ganze letzte Jahrzehnt unter Beschuss geraten ist und als unzumutbare Zusatzbelastung zum Lohn behandelt wird. Der Lohnbestandteil, der nötig ist, um den Arbeiter und die Arbeiterklasse als Ganze über Wasser zu halten. Der Lohnbestandteil, der nötig ist, um die Menschen, auch wenn sie alt sind und auch wenn sie mal krank sind, nicht gleich in die Gosse geraten zu lassen. Der Lohn, der also durchaus zur Bezahlung eines Menschen dazugehört, wird bei uns unter der Rubrik Lohnnebenkosten wie eine zur Bezahlung der Arbeit eigentlich gar nicht gehörige Zusatzbelastung verteufelt und schon ewig Angriffen ausgesetzt. Jetzt die PSA, also Personalserviceagentur, vermittelt dem Unternehmen eine billige Arbeit und befreit das Unternehmen von der Bezahlung aller Lohnnebenkosten. Wie? Ja, ganz einfach dadurch, dass die sagen, der Charme der Konstruktion, dass sie sagen, naja, die sind ja schon angestellt, nämlich bei uns. Also jetzt muss auch die Krankenkasse und die Sozialversicherung und natürlich von der Arbeitslosenkasse in die Arbeitslosenkasse Arbeitslosenbeiträge bezahlt werden und wieder aus der Finanzmasse des Arbeitsamts. Drittens, das dritte inzwischen total durchgesetzte Beschäftigungshemmnis. Es gibt in Deutschland, heißt es, einen unerträglichen Kündigungsschutz. Übrigens, alles Lügen. Es gibt keinen Kündigungsschutz. Es gibt eine Regelung, gesetzliche Regelungen, wann Kündigungen möglich sind, wie sie zu gehen haben und was sie kosten. Immerhin, wir haben 4 Millionen Arbeitslose, irgendwo kommen die her, die sind alle mal gekündigt worden. Also von wegen Kündigungsschutz, von wegen, es kündigen wird verunmöglicht, das stimmt nicht, es wird nicht verunmöglicht. Es hat einen Preis. Nur das ist die Hemmung. Es kostet was. Eine Abfindung. Oder es kostet die Zeit, die es dauert. Und dann ist er nicht von heute auf morgen draußen der Kostgänger. Also, die PSA nimmt dem Kapital auch noch den Kündigungsschutz ab. Wieder mit dem Gedanken, der braucht ja auch keinen Kündigungsschutz, der Arbeitslose, der ist ja schon bei uns angestellt. Also, da haben wir was richtig Neues. Der Staat macht den Übergang zur Organisation einer öffentlichen Zwangsarbeit. Hat nach der Seite hin eine Ähnlichkeit mit dem Arbeitsdienst, den es mal gegeben hat. Nach der anderen Seite hin hat es überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Arbeitsdienst, denn die werden nicht zum Bau von Autobahnen oder zum Entwässern von Sümpfen abkommandiert, sondern die werden abkommandiert zur Produktion von Profit. Nach der Seite der Arbeitskräfte hin ist es durchaus ein zwangsarbeitender Arbeitsdienst. Aber dieser Staat geht nicht dazu über, wie es der Hitler gemacht hat, sozusagen nationale Gebrauchsgüter, wie die Autobahn, jenseits des Marktes herstellen zu lassen. Sondern dieser Staat organisiert mit dem Zwang, den er einrichtet, nur möglichst profitable Arbeit, gewinnträchtige Arbeit. Und deswegen das Komplizierte, nach der Seite der Arbeitskräfte hin ist es eine Zwangsarbeit, nach der Seite der Unternehmen hin ist es nicht nur ein normaler Arbeitsvertrag, sondern ein lupenreines, brutales Sonderangebot. Für diejenigen, die sich auf die Weise nicht unterbringen, übrigens, das Ganze ist zugleich immer eine totale Neuselektion im Arbeitslosenheer. Und wer sich als dauerhaft nicht vermittelbar erweist, speziell dann, wenn subjektive Faktoren verantwortlich gemacht werden können, ein Säufer, einer, der krank ist, einer, der psychisch labil ist, dann fallen sie einfach aus der Arbeitslosenstatistik raus und zählen können in eine andere Kategorie. Ich will mich um die anderen Details nicht kümmern, dass sie den Alten eine Brücke in die Rente bauen, weil sie die eh nicht mehr vermitteln können, allenfalls noch durch Beseitigung des Kündigungsschutzes. Aber das hatten wir auch letztes Mal oder vorletztes Mal irgendwie. Die Alten werden deswegen nicht angestellt, weil sie nicht entlassen werden können, lernt man jetzt. Sie sind arbeitslos, weil man sie nicht gut entlassen kann. Aber abgesehen von all denen hat das Hartz-Konzept noch eine ganz andere große Abteilung und das ist die Ich-AG. Nach der Seite muss man dem Hartz auch wieder lassen, dass er ein echt unkonventioneller Typ ist. Er wird gefragt, ja sagen Sie mal, wollen Sie jetzt bloß vermitteln oder wollen Sie auch die Beschäftigung ausweiten? Nur sagt er, natürlich wollen wir auch mehr Beschäftigung schaffen. Sie müssen sich nur die Wachstumsbranche Schwarzarbeit ansehen. Was für ein Potenzial. Deshalb wollen wir Arbeitslosen die Möglichkeit geben, sich unkompliziert selbstständig zu machen. Wir nennen das die Ich-AG. Künftig dürfen Arbeitslose legal bis zu einer bestimmten Grenze dazu verdienen, wobei nur ein Teil gegengerechnet wird. Abzuführen ist nur eine Pauschalsteuer von zum Beispiel 10%. Im Vergleich zur Schwarzarbeit gewinnen alle. Der Steuerzahler, das Finanzamt, das Arbeitsamt und der Arbeitslose. Also hier erstmal die Entdeckung. Der will Beschäftigung schaffen und fällt ihm ein, Schwarzarbeit. An der Stelle müsste man sagen, na, die braucht er ja nicht mehr schaffen, die gibt es ja schon. Im Sinn von mehr werden die Verdienstquellen auf die Tour wirklich nicht, dass man sagt, wir wollen Schwarzarbeit legalisieren. Die Verdienstquellen, die als Schwarzarbeit existieren, die gibt es ja. Und mehr werden die nicht, wenn man sie legalisiert. Also Beschäftigung schaffen heißt da richtig ganz offen, brutal schon Quellen für den Staat erschließen. Quellen, die dem Staat jetzt verschlossen sind, für ihn erschließen. Nach der Seite hin, das ist das Unkonventionelle an ihm, fällt ihm die Schwarzarbeit einmal nicht einfach unter der Rubrik Schweinerei. Schwarzarbeit, es gibt doch den Schwarzarbeit kostet Arbeitsplätze. Das ist auch so ein Scherz. Es sind ja welche. Na, jetzt kostet Schwarzarbeit Arbeitsplätze. Nein, es fällt ihm einmal nicht unter der Rubrik der Beschimpfung ein. Er fängt mal nicht gleich an mit Schweinerei, Schmarotzer, Steuerhinterzieher. Sondern er dreht es um und sagt, da haben wir doch eine echte branchefreie Wirtschaft. Da heißt es bei uns immer, es gibt nicht genug Arbeit. Dabei brauchen wir doch bloß schauen. Millionen Arbeitslose arbeiten nebenher ein wenig schwarz. Es gibt Arbeit. Arbeit, die sich von selber gefunden hat, wo sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer frei gefunden haben, unabhängig vom Korsett der Tarifverträge, unabhängig vom Korsett des Arbeitsrechts. Merkt man was? Der entdeckt das Elend, das die Arbeitslosigkeit bei den Arbeitslosen mit sich bringt und die Versuche, sich als solcher durchzuschlagen. Das entdeckt er als, das ist doch die Marktwirtschaft und ihre Dynamik oder und ihre ihr Erfindungsreichtum. Da hilft sich jeder selber und man sieht, es geht doch. Dass das geht zu Bedingungen, wo der Lohn halt weit, weit, weit unter dem Tarif ist, wo jede Sicherheit des Beschäftigungsstands weg ist, wo der Mensch von heute auf morgen genommen und wieder fortgeschickt werden kann, wo jeder Arbeitsschutz weg ist, bis hin zu sogar die Fähigkeit des ausgenutzten Schwarzarbeiters, seinen Lohn einzuklagen, existiert nicht, wenn der Arbeitgeber sagt, das habe ich anders gesehen, die Verabredung. Es ist noch weniger, als du damals, als du meinst. Oder der sagt, tut mir leid, ich habe jetzt gerade auch kein Geld, ich kann nicht bezahlen. Der kann es ja nicht einklagen, weil es illegal ist. Also kurzum, die äußerste Ausgeliefertheit eines mittellosen Menschen an Geld, das mit seiner Arbeit irgendwas anfangen kann. Die äußerste Ausgeliefertheit, die in jeder Hinsicht all das überbietet, was man mit Manchester-Kapitalismus kennt. Das wird von dem Hartz als, na schau mal, da finden doch Entwicklungen in der Gesellschaft statt. Da kommt es doch zu Arbeit und Beschäftigung. Der einzige Mangel ist, dass es ungeregelt ist. Das Wissen, dass es ungeregelt ja bloß deswegen ist, weil die Kosten, die mit geregelten Verhältnissen einhergehen würden, vermieden werden. Die Versicherungen, die Sozialabgaben, die Steuern, aber auch der richtige tarifmäßige Lohn und so weiter. Dass es nur entsteht, weil all das unterschritten wird, entdeckt er als, dort bildet sich gewissermaßen das natürliche Lohnniveau von selber raus. Dort bildet sich das Lohnniveau heraus, zu dem doch was geht. Und dann muss man nur noch dieses Verhältnis legalisieren. Dieses Verhältnis legalisieren nicht, dadurch, dass man es in die normalen Verträge reinholt und entsprechend verteuert. Na, dann gäbe es es ja wieder nicht. Sondern dieses Niveau zu einem rechtlich anerkannten machen. Und das schließt ein, dass jetzt mit dem Segen des Staats, mit seiner Legalisierung, also mit dem, dann wird es rechtlich. Eins kann der dann, der Ich-AG-Mensch, also der Besitzer von sich selber, den er immer verleiht. Eins kann er kann das ausgemachte Entgelt einklagen, wenn es legalisiert ist. Das stimmt wirklich. Dann wird jetzt mit dem Plazit des Staates, ja geradezu mit seinem erdrängt danach, wird der moderne Tagelöhner geschaffen. Ein Mensch, der sich mal hier verdingt, mal dort verdingt, der keine Anstellung hat, sondern sich anbietet mit irgendeiner Dienstleistung und genommen wird und nicht genommen wird und so weiter. Wo auf der anderen Seite null Verpflichtung zur Beschäftigung entsteht, sondern einfach zur Verpflichtung, die benutzte Stunde musst du schon bezahlen. Und dieser moderne Tagelöhner wird jetzt nicht mehr am Staat vorbei, als die illegale Form des Kapitalismus, sondern dieser moderne Tagelöhner wird mit dem Segen des Staats zu einer regulären Institution am Arbeitsmarkt erhoben. Kleinen Preis hat die Sache natürlich schon. 10% Steuern müssen sie schon noch abliefern. Für ihre Legalisierung. Also Erschmälerung dieses lachhaften Einkommens, das dadurch entsteht. Erschmälerung müssen sie sich schon noch bieten lassen. Nicht die normalen Steuersätze, das wohl. Aber 10% schon. Dann dürfen Sie sogar, sofern Sie noch Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, einen Teil davon behalten und Geld verdienen bis zu, ich glaube, 15.000 Euro im Jahr oder 10.000 Euro im Jahr, weiß nicht genau. So, die dritte wirkliche Schönheit dieser Neuerung, die, wo man richtig sagen muss, ja, eigentlich gehört der Jobfloater zu dem oberen Bereich. Jobs schaffen. Die denken richtig entlang. Warum stellt denn der Kapitalist, der doch, wenn der Gewinn mit verbunden ist, stellt er doch Leute ein, ist doch klar. Wenn er reicher wird, dann macht er das schon. Da braucht man ihn dann nicht mehr bitten. Warum werden denn keine eingestellt? Weil sie sich nicht lohnen. Jetzt wird am Arbeitslosen gedreht. Er muss so billig werden, dass er sich unbedingt lohnt. Die eine Ecke. Die andere Ecke. Warum wird er nicht eingestellt? Ja, vielleicht fehlt es an Kapital. Vielleicht hat der Kapitalist gar nicht das Geld, um wen einzustellen. Jetzt kommt die Hartz-Kommission mit dem grandiosen Ding auf. Dann soll der Arbeitslose zum Kapitalisten halt auch das Kapital mitbringen, damit er eingestellt werden kann. Also, das ist wirklich, du meinst, du spinnst. Der Arbeitslose, für den Fall, dass der Unternehmer den Arbeitslosen einstellt, kommt der Arbeitslose zu ihm und bringt ihm einen Voucher. Mit dem kann er zum Teil auf Kredit, zum Teil als unwiederbringlicher Zuschuss vom Staat Kapital kriegen, damit er sich leisten kann, die Arbeitskraft zu beschäftigen. Aber das ist schon gut, wenn der Staat sagt, ja, dann, wenn es an Profit mangelt, dann machen wir halt die Leute so billig, dass sie unbedingt profitlich sind. Wenn es an Kapital mangelt, dann stellen wir den Unternehmern halt Kapital zur Verfügung. Stellt euch vor, das würden sie den Leuten einfach zur Verfügung stellen. Bräuchten sie überhaupt keine Arbeit mehr? Nein, auf keinen Fall. Dem Kapital wird es zur Verfügung gestellt. Ein Jobfloater, ein neues System von Kredit und Staatszuschuss und auch noch mit kreativen Ideen, wie das Geld aufzubringen wäre. Aber jedenfalls alles mit dem Gedanken, der Arbeitslose bringt zum Unternehmer das Kapital mit dem dann sein Arbeitsplatz sozusagen gekauft werden kann. So, mit all diesen Maßnahmen. Organisiert die Arbeitslosenverwaltung wirklich unschlagbare Sonderangebote an die Unternehmer, um die Arbeitslosen loszuwerden. Und eins ist ganz klar, mit diesen unschlagbaren Sonderangeboten tritt das Arbeitsamt jetzt aktiv mit seinem Angebot in Konkurrenz zu den Beschäftigten, die es längst gibt. Die Gewerkschaften sagen schon immer, sie sind schwer für die Vorschläge der Hartz-Kommission, aber eins soll nicht rauskommen. Dass ein Unternehmer einen regulär Beschäftigten entlässt und dann einen PSA-Idioten nimmt. Aber es ist doch klar, dass das ist das Angebot, das gemacht wird. Das ist dann schon wieder eine zweite Frage, ob man überhaupt darauf aufpasst und wie arg man darauf aufpasst und wie leicht es überhaupt geht, darauf aufzupassen. Ob ein regulär Beschäftigter entlassen wird und ein solches Angebot wahrgenommen wird. Im Grund ist diese Organisation eines Sonderangebot, einer unglaublichen Billiglösung, die den Unternehmer von allem befreit, was bisher Pflichten des Unternehmers im Arbeitsverhältnis gewesen sind. Lohnzahlung, die Zahlung der Bestandteile in die Sozialkassen, geregelte Arbeitsverhältnisse, also Entlassung nur mit Kündigung. Von allem wird er befreit und damit wird Konkurrenz gemacht gegen die Beschäftigten, die es gibt. Insofern ist der Beschluss, wir machen jetzt das Hartz-Kommissionsding, ist der Beschluss, dann läuft auf diese Weise ein Generalangriff auf den normalen Lohn. Die normalen Beschäftigten müssen sich bei Gelegenheit doch von den Hartz-Vermittelten bedroht fühlen. Die müssen doch zum Schluss kommen, ihr Kündigungsschutz ist jetzt auf einmal ihr Entlassungsgrund. Weil man einen kriegen kann, der ohne das auch die Arbeit macht. Insofern ist die ganze Geschichte überhaupt nicht fertig damit, dass man jetzt die Arbeitslosen halt zwangsweise vermittelt und wo rein drückt. Sondern das ist schon wieder ein neuer Weg, den Lohn der Nation als Ganzen zu verbilligen und dort eine Wachstumspotenz für die deutsche Wirtschaft zu suchen und locker zu machen. Und dann kommt die Opposition, jetzt im Wahlkampf hat man es ja täglich hören können, dann kommt die Opposition und sagt, alles recht und gut und schön mit der Hartz-Kommission, Ideen, die in die richtige Richtung gehen, aber noch lange nicht weit genug. Die Kritik an der Hartz-Kommission ist, dass sie diese Liberalisierungsschritte dann doch nur für die Arbeitslosen macht. Dass sie die Deregulierung des Arbeitsmarkts, die Beseitigung des Kündigungsschutzes, die Beseitigung des Tariflohns, dass sie das nur auf die Arbeitslosen, nur für die Arbeitslosen, die diese Agentur dann unterbringen will, beschließt. Da sagt Stoiber, warum nicht gleich für alle? Man muss den Kündigungsschutz insgesamt lockern. Man muss das starre Tarifsystem, wie Sie dann reden, das starre Tarifsystem insgesamt aufweichen. Man muss für Belegschaften insgesamt, nicht nur für Arbeitslose, das Menschenrecht eröffnen, sich unter Tarif anbieten zu können. Man muss ihnen die Freiheit geben, die ist ihnen jetzt genommen durch die Gewerkschaft. Man muss den Leuten die Freiheit, den Belegschaften die Freiheit geben, mit den Unternehmern Löhne unterm Tarif auszumachen. Immer mit dem Satz, wenn der Betrieb bedroht ist, wenn der Betrieb gerettet werden soll. Aber die Betriebe sollen ja dauernd gerettet werden. Insofern gibt es da schöne Opposition zwischen Regierung und ihren Gegnern. Die Regierung betreibt den Angriff aufs Lohnsystem, also auf die Tariflöhne, auf die eingerichtete Lohnhöhe. Die Regierung betreibt den Angriff dadurch, dass sie die Arbeitslosen als Sonderangebot herrichtet und in Konkurrenz zu den existierenden Arbeitsverhältnissen treten lässt. Betreibt also die Aufweichung. Und die anderen stellen sich vom Standpunkt des Ergebnisses aus gegen den Schritt, und sagen, ist er bloß ein Schritt zu dem Ergebnis, anstatt gleich das Ergebnis. Das sind dann die politischen Alternativen, die es im Land gibt. Gut, damit ist das Thema von mir aus eigentlich vorbei. Ja, ich mache mal einen Punkt.